ARD Sounds.
Heute haben wir einen Fall mitgebracht, in dem es um ein verstecktes Verbrechen geht. Wir sprechen nämlich über Erbschleicher, also über Menschen, die sich an alte Menschen ranwanzen, um dann an ihr späteres Erbe zu kommen und die manchmal nicht davor zurückschrecken, die Sache selbst noch zu beschleunigen.
Unter KriminalistInnen heißt es, es sei oft einfacher, einen Mord aufzuklären, als ihn zu entdecken. Man geht davon aus, dass viele Morde an alten Menschen unentdeckt bleiben. Die waren ja schon alt und krank, heißt es oft vorschnell, wenn jemand in sehr hohem Alter stirbt. Von was für einer Dunkelziffer müssen wir ausgehen? Und wie werden solche Taten dann manchmal doch noch aufgeklärt? Darüber sprechen wir in dieser Folge.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Elke Spanner. Ich bin Juristin und Gerichtsreporterin in Hamburg. Und in diesem Podcast nehme ich euch mit in die Hamburger Gerichtssäle zu meinen spannendsten Fällen.
Anna Rüther ist mein Name. Auch ich sage hallo und freue mich, dass ihr wieder da seid. Und einen Hinweis gibt es an dieser Stelle noch von mir. Es lohnt sich, uns auf ARD Sounds zu abonnieren. Dann hört ihr uns nämlich immer 2 Wochen früher als auf allen anderen Plattformen. Und ARD Sounds lohnt sich sowieso, weil es da wirklich krass viele krass gute Podcasts zu entdecken gibt. Jetzt entdecken wir erstmal was ganz anderes. Elke, du nimmst uns heute mit nach Hamburg-Rissen. Und allein von der Adresse geht's in Hamburg tatsächlich viel schlechter. Rissen ist ganz im Westen der Stadt, liegt direkt an der Elbe und hat viele, viele wirklich sehr schöne Villengegenden. Ist schon schick da.
Und in einer Hausarztpraxis da in Hamburg-Rissen, da klingelt am Vormittag des 7. September 2017 das Telefon. Es meldet sich ein offensichtlich etwas älterer Mann. Den Namen haben wir hier abgeändert. Wir nennen ihn hier Jürgen. Dieser Jürgen stellt sich als alter Bekannter einer langjährigen Patientin der Hausarztpraxis vor. Die Frau heißt Gerda, auch den Namen haben wir geändert. Sie ist 91 Jahre alt. Jürgen erzählt, dass er sich um die Senioren kümmern und sie regelmäßig besuchen würde. Das Ganze macht er schon seit Jahren und so auch heute an diesem Vormittag. Und da sagt er, habe er eine sehr traurige Entdeckung gemacht. Die alte Dame sei tot. Er habe sie zusammengesackt im Rollstuhl an ihrem Esstisch vorgefunden. Ob der Arzt bitte kommen, sich Gerda ansehen und ihren Tod bescheinigen könne, dann würde Jürgen, so sagt er es, direkt die Bestattung in die Wege leiten.
Soweit völlig normal. Ich vermute, genau so geht das mehr als einmal täglich irgendwo in Hamburg.
Es dauert auch kaum eine Stunde, dann ist der Hausarzt da. Er untersucht Gerda auch gar nicht erst. Die Frau ist ja schon 91 Jahre alt. Sie war auch schon lange schwer dement und litt an zahlreichen weiteren Alterserkrankungen. Da ist natürlich jederzeit damit zu rechnen, dass sie stirbt. Der Hausarzt bescheinigt deshalb den Tod. Hirntod schreibt er in den Totenschein. Und damit gibt er den Leichnam zur Bestattung frei.
Die Sache scheint also klar zu sein. Ein paar Tage noch, dann ist die Leiche verbrannt, Urne gekauft und beerdigt. Damit wäre unsere Geschichte eigentlich schon zu Ende. Tatsächlich geht sie aber jetzt erst richtig los.
Ja, Gerda, die hat einen Pflegedienst. Sie war ja sehr dement, sodass sie schon seit Jahren gar nicht mehr ihre Wohnung verlassen hatte. Und außerdem war sie erblindet. Also sie konnte sich überhaupt nicht mehr selbst versorgen. Der Pflegedienst, der kommt deshalb regelmäßig, um sie zu versorgen und auch um ihr Essen zu bringen. Und so auch am Tag ihres Todes, dem 7. September 2017. Gegen Mittag, wenige Stunden nach ihrem Todeseintritt, da klingelt eine Pflegerin an der Tür von Gerda. Sie hat das Mittagessen dabei. Es öffnet ihr Jürgen. Der teilt der Pflegerin mit, dass Gerda leider am Morgen verstorben sei. Jürgen lässt die Pflegerin gar nicht erst in die Wohnung rein. Wozu auch? Sie hat da ja nichts mehr zu tun. Sie geht mit dem Mittagessen in der Hand.
Das klingt jetzt auch irgendwie vollkommen unauffällig.
Aber der Pflegerin kommt die Sache irgendwie seltsam vor. Also jetzt gar nicht, dass Gerda verstorben ist. Damit war ja nun wirklich in dem Alter jederzeit zu rechnen. Wobei muss man auch sagen, Gerda an dem Morgen, als der Pflegedienst das erste Mal da war, eigentlich noch richtig gut drauf war und wohl auch ganz gut gefrühstückt hat. Aber davon mal abgesehen, war damit natürlich irgendwie zu rechnen. Also das an sich war jetzt nichts, was die Pflegerin jetzt so beunruhigt oder verwundert hat. Aber das Verhalten von Jürgen. Den fand sie nämlich ganz schön abweisend und barsch. Also er hat auf sie überhaupt nicht traurig gewirkt. Dabei war ja nun seine langjährige Bekannte tot. Und dann fragt sich die Pflegerin noch, warum hatte eigentlich gerade er Gerda tot aufgefunden? Normalerweise kommt Jürgen nämlich immer erst am Nachmittag oder Abend zu Gerda. Warum also war er ausgerechnet an dem Tag schon vormittags in der Wohnung? Außerdem, das kommt auch noch dazu, sollte er ausgerechnet an diesem Vormittag eigentlich in das Büro des Pflegedienstes Lieferdienstes kommen, um da noch Rechnungen zu bezahlen. Also warum war er stattdessen in der Wohnung von Gerda? Diese ganzen Fragen stellt sich die Pflegerin, nachdem Jürgen sie so brüsk an der Tür abgewiesen hat.
Respekt, Elke. Also Respekt vor dieser Pflegerin nach 0815 klingt das jedenfalls nicht. Im Gegenteil scheinen ihr die alten Menschen, um die sie sich so kümmert, ja wirklich am Herzen zu liegen. Sonst würde sie sich wohl kaum so viel Gedanken um Gerda machen. Also, die Pflegerin hat ein mulmiges Gefühl. Und was resultiert dann daraus?
Sie ruft die Polizei an. Und sie sagt genau das. Sie hat ein total komisches Gefühl. Irgendwas stimme da doch nicht. Und damit, mit diesem Anruf, bringt sie die Sache ins Rollen. Die Polizei, die nimmt die Sache erstmal auch wirklich ernst. Sie veranlasst als erstes, dass die Leiche von Gerda ins Rechtsmedizinische Institut gebracht wird. Da wird sie untersucht und die RechtsmedizinerInnen, die entdecken tatsächlich etwas. Gerda hat einen Zungenbandriss. Außerdem gibt es Einblutungen in einem Auge und am linken Fuß ist das Sprunggelenk gebrochen, also Spuren von Gewalt.
Wahnsinn. Und das alles hatte der Hausarzt nicht gesehen, weil er gar nicht richtig hingeguckt hat. Ganz, ganz vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar bei einer über 90-jährigen Patientin, aber natürlich total bitter. Und jetzt würde ich vermuten, gerät dann natürlich Jürgen sofort ins Visier der Polizei. Wird er dann auch direkt verhaftet?
Nein, es passiert erstmal nichts.
Hä, warum nicht?
Die Polizei, die registriert diese Verletzungen zwar und das sind auch Indizien, die schon irgendwie auf sowas wie Gewalt hinweisen, aber die Polizei kommt erstmal zu dem Schluss, dass diese Spuren isoliert betrachtet keine Beweise für irgendwas sind. Deshalb passiert erstmal gar nichts. Und der Fall, der scheint dann auf einmal trotz dieser Spuren doch abgeschlossen zu sein.
Das habe ich nicht verstanden. Also die Rechtsmedizin identifiziert Gewalt, die für den Tod unserer Dame verantwortlich gemacht werden kann. Und die Polizei macht daraus keine Beweise. Kann er mal sagen, hä, warum nicht?
Ja, aber glücklicherweise ist der Fall doch noch nicht zu Ende, Anna. Es geht nämlich dann doch noch weiter, wenn auch zu einem etwas späteren Zeitpunkt, nämlich 1,5 Jahre später. Da nämlich, also nach vielen, vielen Monaten, nimmt sich das Kriminalamt den Fall dann doch nochmal vor. Jetzt gehen die Ermittlungen erst richtig los. Die Polizei, die befragt Nachbarinnen und Nachbarn von Gerda, ob ihnen damals rund um den Zeitpunkt ihres Todes irgendwas aufgefallen sei. Und vor allem schaut sich eine Beamtin mal genauer an, wer eigentlich dieser freundliche Bekannte ist, der sich so rührend um Gerda gekümmert hatte. Jürgen.
Und siehe da, die Polizei findet was.
Diese Beamtin, die findet ein langes Vorstrafenregister. Jürgen ist 16 Mal vorbestraft. Vor allem wegen Betruges, aber auch wegen Fahrerflucht, Alkohol am Steuer und Fahrens ohne Führerschein. Also eine ganze Menge Delikte. Und jetzt kommt's. Es gab sogar einen Fall in seiner Vergangenheit, in dem Jürgen versucht haben sollte, sich am Konto einer alten Dame zu bedienen, die er zuvor gepflegt haben wollte. Er war in seinem Leben auch schon mehrere Jahre in Haft und jetzt auf einmal, wo das alles zutage tritt, da erscheinen die Verletzungen, die bei der Leiche von Gerda dokumentiert worden waren, plötzlich in einem etwas anderen Licht.
Das macht mich gerade echt sprachlos, dass das erst mal 1,5 Jahre sacken muss, bevor da dann mal jemand aufwacht.
Ja, aber immerhin, jetzt passiert was und die Polizei lädt Jürgen jetzt zur Vernehmung vor. Der ist übrigens Mitte 70. Er schildert erstmal ausführlich, wie er Gerda all die Jahre betreut habe. Er habe sie regelmäßig besucht und sich um alle ihre Angelegenheiten gekümmert, also um den Haushalt, den Einkauf, um ja Kontakte mit den Behörden, um die Rechnung für den Pflegedienst, die Betriebskosten für ihre Eigentumswohnung, also einfach um alles. Jürgen, der hatte seit Jahren eine Vollmacht von Gerda, um sich um ihre Angelegenheiten zu kümmern. Ja, und das alles erzählt er jetzt der Polizei.
Ja, aber Elke, das ist ja jetzt auch erstmal wirklich nett. Es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass Jürgen einfach wirklich hilfsbereit, fürsorglich und alles mögliche Positive ist. Also wer weiß schon, ob er vielleicht einfach wirklich Zeit und ein großes Herz hat.
Genau, also ich glaube auch die Hilfeleistungen an sich sind erstmal noch nicht so verdächtig. Aber die Polizei guckt sich natürlich jetzt ganz genau an, wie der Kontakt zwischen den beiden wirklich gelaufen ist. Und es kommt dann natürlich auch auf den Tag die Rede, an dem Gerda gestorben ist, sprich auf den 7. September, 1,5 Jahre vorher. Da will die Polizei natürlich hören, wie das denn alles abgelaufen sein soll, als Jürgen Gerda tot aufgefunden hat. Da fragen die Polizistinnen und Polizisten sehr genau nach und es ergeben sich da einzelne Widersprüche. Was Jürgen erzählt, das passt einfach nicht in allen Details zusammen und es passt auch nicht in allen Details zu den übrigen Ergebnissen der Ermittlungen. Es erhärtet sich deshalb jetzt der Verdacht, dass Jürgen Gerda womöglich getötet hat.
Und wie soll er das gemacht haben?
Mit einem Kissen. Die Polizei vermutet, dass er ihr ein Kissen aufs Gesicht gedrückt und sie damit erstickt hat. Das würde zumindest einige der Spuren erklären, zum Beispiel diesen Zungenbandriss.
Vermutlich auch die Einblutung in dem einen Auge. Die ließe sich damit ja dann auch erklären. Und sag mal, von welchem Motiv geht die Polizei dann jetzt aus?
Sie geht davon aus, dass Jürgen an Gerdas Geld wollte. Offenbar gab es da nämlich irgendwelche Überweisungen.
Ja, aber jetzt warte mal, Überweisungen. Es wäre jetzt auch nicht besonders verwerflich, dass ein erstmals als Freundschaftsdienst geplantes Vorhaben sich dann irgendwann mal doch bezahlen zu lassen. Also was weiß ich, Jürgen geht ja mehrfach die Woche hin, hilft hier und da, kümmert sich um XY Sachen. Da wäre es ja auch okay, wenn Gerda irgendwann mal sagt, ja, okay, und dafür bezahle ich dir dann Summe X. Also ich finde, da spricht jetzt erstmal nichts dagegen.
Nee, da spricht so erstmal auch tatsächlich gar nichts dagegen. Aber in Gerdas Fall ist es ein bisschen schwierig, weil sie, wie gesagt, ja komplett dement war und auch gar nichts mehr gesehen hat. Und dann kann sie solche Entscheidungen natürlich einfach gar nicht mehr alleine fällen. Es geht ja immer um sowas wie Geschäftsfähigkeit. Du musst, wenn du sowas machst, musst du selber geschäftsfähig sein. Das heißt, du musst absehen können, welche Konsequenzen dein Verhalten hat. Und da kann man natürlich bei einer schwer dementen Frau schon mal davon ausgehen, dass das schwierig ist. Und noch dazu, wenn sie gar nichts sehen konnte, weiß man natürlich auch nicht, ob sie eigentlich gewusst hat, was sie da unterschrieben hat. Oder Jürgen konnte ihr ja so rein theoretisch einfach alles vorlegen, ohne dass sie vielleicht die Tragweite erfasst hat. Also in solchen Fällen, wo jemand nicht mehr geschäftsfähig ist, geht's halt eben nicht so einfach. Und das ist, glaube ich, hier genau der Knackpunkt, dass man davon ausgehen, Gerda war nicht mehr geschäftsfähig, weil sie so schwer dement war. Und dann, Anna, kommt bei den Ermittlungen auch noch was ganz anderes raus. Jürgen, der war auch der Alleinerbe von Gerda. Sie hatte ihn Jahre vorher als ihren einzigen Erben im Testament eingesetzt.
Boah, das ist tatsächlich echt eine Wendung. Also der gutherzige Jürgen, der freundliche Senior, der sich so rührend um die 91-jährige demente Frau gekümmert hat, jetzt dann ein Erbschleicher. Alles nur Fassade, um an ihr Geld zu kommen. Was hat er denn geerbt? Hat es sich, also in ganz dicken Anführungsstrichen, hat es sich gelohnt?
Er hat die Eigentumswohnung von Gerda geerbt. Die hat er dann auch direkt nach ihrem Tod für 220.000 Euro verkauft. Und von dem Geld, muss man sagen, hat er seitdem auch nicht schlecht gelebt. Es hat ja 1,5 Jahre gedauert, bis die Polizei überhaupt mal angefangen hat, gegen ihn zu ermitteln. Und als die Polizei das dann aber alles in Erfahrung gebracht hat, da fackelt sie dann auch nicht weiter. Ne? Also da verhaftet sie Jürgen direkt. Inzwischen ist es der 19. Dezember 2018 und die Staatsanwaltschaft, die klagt Jürgen dann auch an wegen Mordes an Gerda.
Wie immer kommt hier nochmal ein Podcast-Tipp für euch. Was passiert, wenn Rechtspopulisten plötzlich mitregieren? Luis Klamroth geht genau dieser Frage in seinem Podcast Hateland nach. Und die zweite Staffel, die heißt Schill Show und erzählt den rasanten Aufstieg und den dramatischen Absturz von Ronald Schill. In Hamburg ist er gar kein Unbekannter. Als Richter gnadenlos, Reality-Star und als Rechtspopulist hat Schill drei völlig unterschiedliche Karrieren hingelegt. Mit einer rechtspopulistischen Law-and-Order-Kampagne zog er vor 25 Jahren in die Hamburger Regierung ein. Lange ging es nicht gut. Es folgten Schlagzeilen, Skandale und ein beispielloser Absturz. Was ist damals in Hamburg passiert? War Schill nur ein Sonderfall oder war er vielleicht doch mehr? Vielleicht sogar ein Vorbild für andere populistische Parteien? Diesen und weiteren Fragen geht Luis Klamroth nach und schaut mit Gästen wie zum Beispiel Olaf Scholz, Olivia Jones und Jakob Lund auf Schills Geschichte. Hateland, die Schill-Show, hört ihr ab jetzt in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link, den findet ihr natürlich in unseren Shownotes und es ist ein Muss, den müsst ihr euch anhören. Los geht der Prozess am 31. Mai 2019 vor dem Hamburger Landgericht. Nachdem monatelang nichts passierte, ist Jürgen jetzt dem schwerwiegendsten aller Vorwürfe ausgesetzt, Mord.
Jürgen ist zu dem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Was ich schon wirklich bemerkenswert finde, ehe es überhaupt losgeht, die Strafkammer hat von vornherein 27 Verhandlungstage angesetzt. 27 bis Anfang Oktober. Die Kammer stellt sich also offenbar auf einen wirklich langwierigen Indizienprozess ein. Sie scheint die Sache jetzt nicht für so eindeutig zu halten.
Okay, das heißt dann mal, dass es auch kein Geständnis von Jürgen gibt. Es hätte ja durchaus sein können, dass er bei seiner Verhaftung gesagt hat, okay, stimmt, ich habe sie umgebracht.
Nee, das hat er nicht getan. Deshalb also jetzt der Start in einen offenbar sehr langen Prozess.
Jetzt bin ich wirklich gespannt auf diesen Jürgen, Elke. Du hast ihn ja vor Gericht erlebt. Wirkt er denn wie der freundliche Senior, der eigentlich nur einer dementen Dame unter die Arme greifen will? Oder wie war dein Eindruck?
Also auf mich wirkt er wie so ein leicht verwahrloster, aber durchaus freundlicher älterer Herr. Wie gesagt, 75 Jahre alt, oben hat er eine Halbglatze, darunter weiße Haare, die sind fast schulterlang. Er ist eher klein und ja so ganz schmal von der Statur und auf mich wirkt er an dem Tag ziemlich ängstlich.
Ja klar, es geht ja auch wirklich um viel. Immerhin eine Mordanklage und so ein bisschen, Elke, höre ich dir ja auch zu, wenn du uns berichtest. Auf Mord steht lebenslange Haft, was ja bedeutet mindestens 15 Jahre. Also im Fall unseres 75-jährigen Jürgen könnte es durchaus heißen, dass er nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommt, wenn er wirklich verurteilt wird.
Ja, und die Sorgen, die siehst du ihm auch schon echt an, finde ich. Er ist da eingerahmt von gleich zwei Verteidigern, die er hat, einer links und einer rechts von ihm. Die Staatsanwältin verließ die Anklage und das geht für mich gleich mit einer ziemlichen Überraschung los. Jürgen wird nämlich nicht nur wegen Mordes angeklagt, sondern auch wegen Betruges in 50 Fällen. Jetzt wird bekannt, dass er offenbar schon seit Jahren von Gerdas Geld gelebt hat. Die Staatsanwältin sagt, Gerda hatte Jürgen schon Jahre vorher eine Vorsorgevollmacht ausgestellt. Irgendwie kam er damit auch an ihre Konten ran und da hat er sich laut Anklage kräftig bedient. Gerda, die war offenbar spätestens seit 2012 dement und konnte einfach nur noch sehr schlecht sehen. Eigentlich kann man sagen, fast gar nichts mehr. Die Staatsanwältin sagt jetzt, dass Jürgen Gerda ständig Überweisungen vorgelegt hat, die sie unterschreiben sollte. Und das Ganze im Wissen, dass sie gar nicht mehr erfassen kann, was sie da überhaupt unterschreibt. Und mit diesen Überweisungen habe er dann Geld auf das Konto seiner Ex-Frau transferiert. Also offenbar, um das zu verschleiern, dass es dann irgendwie an ihn ging. Und damit habe er sich dann ein schönes Leben gemacht. Er hat monatlich so um die 1000 Euro abgehoben.
Wovon hat Jürgen denn eigentlich gelebt? Also außer offenbar von Gerdas Kohle?
Er hatte eine kleine Rente. Die muss aber so gering gewesen sein, dass er davon nicht mal die Miete für seine Wohnung hätte zahlen können.
Ah, wohnt er denn auch im eher schicken Rissen?
Er wohnt auch da in den Elbvororten, also im Westen Hamburgs. Und er wohnt aber in Sülldorf. Das ist im Grunde ein benachbarter Ort von Rissen, so ein bisschen ländlicher gelegen. Da gibt es viele Wiesen und so rundum. Aber alles so ein Einzugsbereich. Und dann nochmal auch zurück zu seiner Rente. Also nicht nur die Miete, die er schon bezahlen musste, denn Sülldorf war dafür viel zu hoch, sondern auch sein Lebensstil war für das Geld, was ihm eigentlich zur Verfügung stand, viel zu ausschweifend. Er hatte offenbar Hunde und sogar auch Pferde. Also rein von der Rente hätte er das alles überhaupt nicht zahlen können.
Und finanziert hat er sich dann das alles mit Gerdas Geld, die davon überhaupt nichts mitbekommen hat und dachte, Jürgen wäre einfach mal ein guter und fürsorglicher Freund. Das wäre ja schon wirklich eine richtig miese Nummer.
Ja, aber genau davon geht die Staatsanwältin aus. Deshalb eben der Vorwurf des 50-fachen Betruges. Gerda hat Jürgen dann ja auch als Alleinerben eingesetzt und seit dem Zeitpunkt habe er dann, also laut der Staatsanwältin, nur noch darauf gewartet, dass sie stirbt. Das Geld auf ihrem Konto, das sei nämlich langsam verbraucht gewesen. Ursprünglich gab es da wohl mal 94.000 Euro, die waren aber weg. Also die Geldquelle von Jürgen, die drohte zu versiegen. Deshalb habe er jetzt auf ihr Erbe spekuliert, genauer auf die Eigentumswohnung.
Ja, das lässt sie natürlich gut zu Geld machen.
Ja, und damit hätte er nun wirklich auch ausgesorgt gehabt, ne? Aber Gerda, die hat gelebt und er wollte das Geld. Das ging ihm einfach alles laut Anklage nicht schnell genug. Deshalb soll er sie dann eben getötet haben. Laut der Staatsanwältin hat er Gerda mit einem Kissen vom Wohnzimmersofa erstickt. Das habe er ihr aufs Gesicht gedrückt, wogegen sie keinen Widerstand leisten konnte. Sie erstickte dann auch daran. Dann habe Jürgen eben den Hausarzt angerufen und mit dem Testament war er dann eben Eigentümer ihrer Wohnung in Rissen. Und die hat er dann auch für 220.000 Euro verkauft. Ausgesorgt, ja, wenn er nicht verhaftet worden wäre. Mord aus Habgier, das ist der Vorwurf.
Das ist echt so finster, Elke. Da wird die alte Dame, also unsere Gerda, sich bestimmt richtig gefreut haben, dass es jemanden gibt, der sich noch um sie kümmert. Ich meine, die ist ja seit Jahren in ihrer Wohnung nahezu eingeschlossen. Mutterseelen alleine, der Einzige, der sie noch besucht, ist Jürgen. Also ich denke, sie wird ihm wirklich dankbar gewesen sein und könnte mir fast vorstellen, dass Jürgen sie auch einfach um Geld hätte bitten können und vielleicht hätte sie es ihm auch einfach gegeben. Und am Ende dann hat er sie all die Jahre nur ausgenutzt. Wobei, einmal kurz muss ich mich da doch unterbrechen, noch gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Und Elke, ich wollte mal rausfinden, ob unsere Gerda eigentlich sowas wie ein tragischer Einzelfall ist oder ob sie sich leider doch in bester Gesellschaft ganz vieler Seniorinnen und Senioren befindet. Und das gar nicht so leicht rauszufinden, weil sowas wie das Statistische Bundesamt zum Beispiel gar keine Zahlen zu Erbschleicheropfern veröffentlicht. Was ich gefunden habe, fand ich zwei spannende Zahlen, in einem Artikel der Tagesschau. In Deutschland werden jährlich rund 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt und geschätzte 400 Millionen landen dann auf Konten von Erbschleichern oder Erbschleicherinnen. Ich finde, Gerda klingt also ganz und gar nicht nach einem Einzelfall. Also mit tödlichem Ende ist jetzt natürlich noch eine ganz andere Geschichte, aber alleine ist sie mit diesem Schicksal der Erbschleicherei auf keinen Fall. Und was ich tatsächlich auch noch sehr spannend fand, es gibt gar keinen Straftatbestand, der sich Erbschleicherei nennt. Nur wenn dabei dann sowas wie Urkundenfälschung, Betrug, Freiheitsberaubung, Körperverletzung oder im schlimmsten Fall, wie bei unserer Gerda, Mord mit im Spiel ist, dann wird auch bestraft. Und immer wenn es um das Thema Erbschleicherei geht und man im Netz Seiten von großen Kanzleien, der Polizei oder irgendwelchen Stiftungen findet, dann scheinen die Täter und Täterinnen echt immer ziemlich gleich vorzugehen. Es gibt da drei Phasen. Erst kommt die Phase der Annäherung, also Anbieten von Hilfeleistung, erstmal nur so Kleinkram, mal hier und da ein bisschen Hilfe anbieten, um so langsam mehr und mehr Vertrauen aufzubauen. Dann kommt die Phase 2, das ist dann die Phase der Isolation. Die Opfer, so nenne ich sie jetzt mal, die Opfer werden von ihren Familien und Freunden getrennt. Der Täter, die Täterin übernimmt die Kommunikation und fängt also an zu entscheiden, welcher Kontakt darf noch bestehen und sät so schön Misstrauen zum Rest der Welt. Und in der letzten Phase, wird dann die Kohle gesichert, also Vollmachten erstellt, Testamente umformuliert und. Das ist insgesamt eine wirklich sehr, sehr perfide Geschichte.
Ja, und klingt ja wirklich ein bisschen wie die Geschichte von Jürgen und Gerda. Er war ja offenbar ihr einziger Kontakt nach außen, also außer dem Pflegedienst. Gerda, die war mit ihm in der Wohnung, kann man sagen, komplett isoliert.
Schön nach Fahrplan. Und in unserem Prozess ist Jürgen jetzt an der Reihe, was zu den Vorwürfen zu sagen. Du hast ja vorhin schon gesagt, ein Geständnis gibt es nicht. Sagt er denn überhaupt was?
Nee, er selbst sagt gar nichts. Aber sein Anwalt, der gibt für ihn ein sogenanntes Opening Statement ab. Darin sagt er, sein Mandant tritt den Anklagevorwürfen entgegen. Er wehre sich dagegen, hier als geldgieriger Mörder und Erbschleicher dargestellt zu werden. Der Anwalt erhebt dann erstmal ziemlich schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Er sagt, deren Arbeit am angeblichen Tatort sei absolut miserabel gewesen. Und die Ermittlungen, die würden jetzt keineswegs den Nachweis erbringen, dass Jürgen sich am Vermögen von Gerda bereichert habe. Die Verteidigung würde hier dem Eindruck entgegentreten, die Beweislage sei erdrückend. An der Stelle erfahren wir dann auch ein bisschen was zum beruflichen Werdegang von Jürgen. Der war selbstständig tätiger Kaufmann, hat später wohl in einer Werbeagentur und in der Marktforschung gearbeitet. Gerda hat ihn im Mai 2013 als Alleinerben eingesetzt, also schon mehrere Jahre vor ihrem Tod. Im Testament, sagt der Anwalt, habe sie Jürgen als, Zitat, langjährigen Freund bezeichnet.
Tja, war er ihr langjähriger Freund oder doch ihr Mörder? Das muss jetzt das Gericht rausfinden. Im Verfahren geht es jetzt weiter mit den Zeuginnen und Zeugen. Gehört wird als erstes der Polizeibeamte, der Jürgen im Dezember 2018 verhaftet hat. Das, würde ich mal vermuten, ist ziemlich interessant zu hören.
Ja, er berichtet nämlich erstmal, wie er damals in die Wohnung von Jürgen gekommen ist zur Durchsuchung. Und da sagt er, die Wohnung, die sei sehr schmutzig gewesen. Überall Spinnweben und Staubflocken in jeder Ecke. Das Ganze komplett verwahrlost. Im Badezimmer Schmutzwäsche, überall fehlten Glühbirnen. Es roch unangenehm muffig nach nassem Hund. Also ja, irgendwie sehr unangenehm. Und der Polizist erzählt dann noch, dass er in der Wohnung den Personalausweis und die Krankenkassenkarte von Gerda gefunden habe. Und dann gab es auch noch so einen Keller, der zu der Wohnung gehörte. Der sei völlig zugestellt gewesen, bis unter die Decke. Und in der Garage, die es auch noch gab, da fand die Polizei einen Mercedes mit gestohlenem Kennzeichen.
Also, ich urteile messerscharf, nach jeden Tag ein bisschen helfen sieht es da nicht aus.
Tja, danach kommt dann noch ein zweiter Zeuge. Das ist ein Bekannter von Jürgen. Der ist erst 21 Jahre alt. Also es geht hier um eine, doch kann man sagen, etwas ungewöhnliche Freundschaft. Dieser Freund jedenfalls grüßt Jürgen erstmal ganz freundlich mit einem Nicken, als er reinkommt. Dann erzählt er, dass er Jürgen ein paar Jahre vorher über einen Schulfreund kennengelernt hat. Jürgen hatte Pferde auf einer Weide da in Sülldorf stehen und er, also der Zeuge und sein Schulfreund, die sollten ihm da mal bei irgendwas helfen. Daher kannte er Jürgen und dafür hat Jürgen ihm dann wiederum dabei geholfen, eine Wohnung zu finden. Und er hat ihm auch dabei geholfen, die zu renovieren. Jürgen erzählt, dieser Zeuge habe oft von Gerda erzählt. Die habe er wohl als seine Tante bezeichnet. Und der Zeuge, der war sogar auch mal bei ihr, also bei Gerda in der Wohnung. Da haben er und Jürgen zusammen Fußball geguckt, während Gerda im Bett lag. Dass sie verstorben war, das hat er dann auch von Jürgen gehört. Der habe ihn, dadurch hat er das mitbekommen, um Hilfe beim Ausräumen der Wohnung von Gerda gebeten. Der Zeuge hat ihm dann auch wirklich dabei geholfen. Sie haben das alles zusammen da ausgeräumt. Jürgen hat ihm auch erzählt, dass er die Wohnung geerbt habe. Als er ihm erzählt habe, dass Gerda gestorben ist, da habe er auf ihn, den Zeugen, ja durchaus auch mitgenommen gewirkt. Aber, sagt der Zeuge, er hatte seine Gefühle gut im Griff. Anschließend dann habe Jürgen trotz des Erbes genauso weitergelebt wie zuvor. Er habe sich nicht mal ein neues Hemd gekauft.
Naja, wenn er vorher auch schon jahrelang von Gerdas Geld gelebt hat, dann hat sich ja für ihn erstmal nichts verändert. Das Geld von der Wohnung, das kam jetzt nicht obendrauf als Luxus, sondern er hat es ja für seinen täglichen Lebensunterhalt genutzt. Aber sag mal, Elke, wie steht dieser junge Freund denn heute zu Jürgen, wo er unter Mordverdacht steht?
Na, er hält auf eine Art trotzdem noch zu ihm. Er bezeichnet Jürgen als Kumpel und er schickt ihm auch Briefe in die Haft. Und er hat ihn doch zweimal besucht. Die beiden, das kommt da so raus, die hatten vorher schon eine recht enge Beziehung tatsächlich. Er erzählt dann noch, dass Jürgen immer bezahlt habe, wenn sie mal irgendwo zusammen waren. Und er habe ihm auch hier und da mal Geld zugesteckt. Dafür habe er dann wiederum Jürgen mit seinen Pferden unterstützt. Jürgen, sagt er noch, sei immer total lieb zu Tieren gewesen. Er habe sogar dagegen protestiert, wenn jemand mal eine Mücke erschlagen hat. Ja, und weil sie eben so einen freundschaftlichen Austausch hatten, hat der Zeuge dann den Kontakt eben auch gehalten, als Jürgen schon in der Haft war. Er erzählt auch noch, dass Jürgen total witzig gewesen sein muss. Freunde hätten ihm, dem Zeugen, manchmal gesagt, boah, mit dem wäre ich auch echt gerne befreundet.
Schon eine wirklich ungewöhnliche Freundschaft. Und sag mal, Elke, was ich aus deinen Erzählungen auch raushöre, Jürgen muss ja mal mindestens zwei Seiten gehabt haben. Auf der einen Seite nicht zusehen können, wenn ein Insekt erschlagen wird, aber auf der anderen Seite eine alte Dame zu ersticken, das passt ja erstmal gar nicht zusammen.
Ja, das spricht in der Tat aller für einen Menschen mit vielen verschiedenen Seiten. Der Zeuge wird dann auch noch gefragt, ob er die Schilderung von Jürgen, dass er Gerda tot vorgefunden habe, eigentlich mal angezweifelt habe. Und dazu sagt er aber ganz klar nein.
Es folgen dann noch einige Prozesstage, an denen das Gericht noch tiefer in das Leben von Jürgen eintaucht und vor allem seine finanziellen Verhältnisse genau unter die Lupe nimmt. Es werden insgesamt sogar noch mehr Verhandlungstage als ursprünglich angesetzt. Und Ende November 2019, also nach einem halben Jahr Prozess, beginnen dann die Schlussplädoyers.
Und die Staatsanwältin beginnt ihr Plädoyer mit den Worten: Viele Morde an alten Leuten bleiben unentdeckt und dieser beinahe auch. Es hätte bei Gerda auf den ersten Blick wirklich so ausgesehen, als sei einfach ihr Herz stehen geblieben, wie sie da so in ihrem Rollstuhl in ihrer Wohnung saß. Zum Glück habe diese Pflegerin damals ein komisches Gefühl gehabt und die Polizei gerufen, denn für die Staatsanwältin ist es ganz klar erwiesen, dass Jürgen Gerda getötet hat. Sie sieht die Anklage voll bestätigt. Jürgen habe Gerda mit einer weichen Bedeckung erstickt. Daran könnten einfach überhaupt keine vernünftigen Zweifel mehr bestehen. Zitat: Er ist ein Betrüger, ein Hochstapler und ein Mörder. Er ist über Leichen gegangen, um sich zu bereichern. Die Staatsanwältin führt dann auch noch mal ziemlich lange die Vorgeschichte aus. Also die Demenz von Gerda, wie sich alles entwickelt hat und die ganzen Überweisungen, die Jürgen sie unterschreiben ließ und von denen er dann selbst gelebt hat die ganze Zeit. Und dann kommt sie auf den Mord zu sprechen. Sie sagt, Jürgen sei morgens zwischen 7.40 Uhr und 11.40 Uhr in die Wohnung gekommen, im Wissen, dass der Pflegedienst erst wieder mittags kommen würde. Und da habe er dann Gerda ganz unvermittelt ein Kissen aufs Gesicht gedrückt in Tötungsabsicht. Gerda, die hätte noch versucht, sich irgendwie dagegen zu wehren. Im Todeskampf habe sie mit dem linken Fuß dann so fest gegen das Tischbein getreten, dass sie sich das Fußgelenk dabei gebrochen hat, ehe sie dann schließlich erstickte. Die Staatsanwältin sagt zum Motiv, Jürgen wollte den Erbfall möglichst schnell herbeiführen. Er wollte die Wohnung verkaufen, um seinen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren. Um das alles ganz unauffällig wirken zu lassen, habe er dann auch diesem Hausarzt irgendwie vorgespielt, dass das alles ganz friedlich gewirkt habe. Ne? Er habe Gerda einfach tot vorgefunden und deswegen war der Hausarzt ja auch gar nicht argwöhnisch. Und er hat ihm auch nichts davon gesagt, dass Gerda mit dem Rollstuhl umgekippt sei. Das aber wiederum war die Version, die er vor der Polizei behauptet hat. Also das waren dann diese Widersprüche, die die Polizei dann irgendwann doch sehr misstrauisch gemacht haben.
Und in dem Plädoyer kommt dann auch noch raus, dass Gerda doch offensichtlich noch Verwandte hat. Da war die Rede von einer Nichte.
Ja, genau. Aber die hat Jürgen nicht mal über den Tod von Gerda informiert. Die Staatsanwältin sagt, er habe einfach ganz schnell die Wohnung komplett leergeräumt und verkauft. Zitat der Staatsanwältin, jede Erinnerung ist mit entsorgt worden. Und er hat die Rentnerin, sagt sie auch noch, über Jahre hinweg betrügerisch ausgenommen und dann ermordet. Aber seine Versuche, sich im Prozess als Gutmenschen darzustellen, die seien gescheitert. Jürgen habe es sein Leben lang darauf angelegt, auf Kosten anderer zu leben. Er lebte auf zu großem Fuß, wollte auch immer mehr sein, offenbar als er ist. So hat er sich zum Beispiel oft als Mikrobiologe ausgegeben. Dabei hatte er das nur 2 Semester studiert. Eigentlich war er Industriekaufmann und Handelsvertreter.
Und Elke, du hast doch vorhin mal gesagt, dass Jürgen auch durchaus schon mal Auffälligkeiten mit anderen Seniorinnen hatte. Sagt die Staatsanwältin dazu auch was?
Ja, dazu sagt sie auch noch was. Sie sagt nämlich, dass es im Leben von Jürgen öfters schon mal Kontakte zu älteren Frauen gab, die irgendwie fragwürdig seien. 2001, da war er sogar schon mal verurteilt worden, weil er versucht habe, sich nach dem Tod einer älteren Dame zu bereichern. Diese Frau war offenbar auch sehr plötzlich verstorben und Jürgen hatte dann noch mit einer gefälschten Unterschrift versucht, an 15.000 Euro von ihr zu kommen. Und die Staatsanwältin, die lässt auch diese vorschnelle Totenbescheinigung durch den Hausarzt nicht unerwähnt. Sie sagt, der sei sehr nachlässig gewesen. Man müsse sich wirklich fragen, wie viele Todesbescheinigungen er noch auf diese Weise ausgefüllt habe. Sie kommt dann zum Schluss noch mal einmal aufs Motiv von Jürgen zu sprechen. Dazu sagt sie, seine finanzielle Lage, die sei absolut desolat gewesen. Er war mit seiner Miete immer wieder im Verzug. Der Pflegedienst, der forderte auch noch 1.602 Euro. Und das Vermögen von Gerda, das war ja nun aber fast aufgebraucht. Auf ihrem Konto waren noch mal gerade 1.845 Euro. Also ihm blieb als einzige Perspektive noch ihre Wohnung. Ja, und deshalb wollte er den Erbfall herbeiführen.
Das heißt, die Staatsanwältin sieht einen Habgier- und Heimtückemord.
Genau, und dafür fordert sie für Jürgen lebenslange Haft.
Lebenslang die eine Forderung und die andere, also die der Verteidigung, bestimmt Freispruch, Elke.
Ja, die Anwälte sagen, es gebe keine hinreichenden Beweise und Indizien für einen Mord. Gerda, die könne auch eines natürlichen Todes gestorben sein. Die Todesursache und der genaue Zeitpunkt ihres Ablebens, die seien nach wie vor unklar. Auch in Bezug auf die Betrugsvorwürfe fordern sie auch einen Freispruch.
Und am nächsten Verhandlungstag verkündet die Kammer dann ihr Urteil. Inzwischen ist es der 2. Dezember 2019, nach sage und schreibe 31 Verhandlungstagen. Wie fällt's aus?
Die Kammer verurteilt Jürgen wegen Mordes und wegen Betruges in 37 Fällen und das Ganze zu natürlich lebenslanger Haft. Der Vorsitzende Richter sagt, Gerda ist keines natürlichen Todes gestorben. Sie wurde umgebracht, erstickt. Jürgen habe ihr Konto über 6 Jahre hinweg systematisch geplündert, mit Abhebungen mittels ihrer EC-Karte am Bankautomat und mit den Überweisungen. Dabei, sagt der Richter, hatte er gar keine Vollmacht für finanzielle Belange, sondern nur für gesundheitliche. Gerda, sagt er, konnte aber gar nicht mehr überschauen, was mit ihrem Geld überhaupt passiert. Und Jürgen, ja, dem stand das Wasser finanziell betrachtet absolut bis zum Hals. Der Richter sagt, Gerda hätte längst in ein Pflegeheim gehört, statt in dieser Wohnung komplett alleine eingeschlossen zu sein. Aber all das habe Jürgen aus Eigeninteresse verhindert.
Also genau das klassische Muster eines Erbschleichers, wie ich es vorhin ja gerade skizziert habe. Die TäterInnen isolieren ihre Opfer, damit niemand mitbekommt, was sie dann mit ihnen machen.
Ja, und genau so war es offenbar auch hier. Der Vorsitzende Richter zitiert eine Aussage von Gerda, die sie wohl gegenüber dieser Notarin getan hat, bei der sie Jürgen zum Alleinerben eingesetzt hat. Da hat sie gesagt, ich habe doch nur ihn. Tja, und dann musste Gerda laut dem Vorsitzenden Richter sterben, weil Jürgen sich ihre Eigentumswohnung sichern wollte. Der, Zitat, konsequente Endpunkt einer Entwicklung, die von vornherein zum Ziel hatte, Gerda auszunutzen. Der Richter sagt auch noch, zum Glück gab es Menschen, die dann doch nicht weggeschaut haben. Damit meint er natürlich vor allem diese Pflegerin, die zur Polizei gegangen war. Ohne sie und noch so ein paar weitere kleine Verdachtsmomente hätte man Jürgen diesen gemeinen Mord nie nachweisen können. Auch das rechtsmedizinische Gutachten, das spricht er jetzt auch nochmal an, das hätte dafür alleine nämlich auch nicht ausgereicht. Diese punktförmigen Einblutungen am Auge beispielsweise, die könnten zwar auf ein Ersticken hinweisen, es könnte aber auch noch ganz andere Ursachen dafür geben. Auffällig sei aber zum Beispiel auch das Verhalten von Jürgen gewesen, nachdem er Gerda tot aufgefunden haben wollte. Er war nämlich anschließend, also an dem Nachmittag, nochmal in der Wohnung, obwohl die Polizei die inzwischen schon versiegelt hatte. Er hat das Siegel da offenbar einfach entfernt und ist da rein, nach Überzeugung der Kammer, weil er da irgendwas vertuschen wollte. Dass er da drin war, das hatte übrigens ein Nachbar bemerkt, deswegen weiß man das. Und besonders verdächtig sei natürlich auch, dass er die Pflegerin so abgewimmelt hatte. Der Richter sagt, Jürgen hatte da gar kein Mitteilungsbedürfnis, wie es doch wohl gewesen wäre, wenn er wirklich betroffen gewesen wäre. Empathie, Herz und Verantwortung, das würden ganz anders aussehen. Das ganze Gutmenschentum von Jürgen, sagt der Vorsitzende Richter abschließend, das war nur gespielte Fassade.
Insgesamt eine echt ziemlich gruselige Geschichte, Elke. Besonders, weil es immer Menschen trifft, die wehrlos und vor allem auch so arglos sind. Und man einfach nicht weiß, wie viele Menschen überhaupt betroffen sind. Also Dunkelziffer unbekannt. Ich bin bei der Vorbereitung auf diese Folge über eine Seite im Netz gestolpert von dem Deutschen Institut für Altersvorsorge. Ich wusste nicht mal, dass es dieses Institut überhaupt gibt. Und ich finde, da waren ganz gute Ideen zu lesen, was man präventiv machen kann, um sich oder seine Eltern vor Erbschleichern und Erbschleicherinnen zu schützen. Zum Beispiel empfehlen die da, das Testament in einer Lebensphase anzufertigen, in der man noch im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten ist und es dann vor allem auch gleich richtig aufzusetzen. Also bei Ehepaaren, das hätte jetzt Gerda nichts genützt, aber trotzdem, bei Ehepaaren geht das mit einem gemeinschaftlichen Testament ohne die sogenannte Öffnungsklausel. Stirbt dann nämlich der eine Partner oder die eine Partnerin, dann kann derjenige, der länger lebt, diesen Vertrag nicht mehr ändern, einfach aufheben oder widerrufen. Und abweichende, letztwillige Verfügungen werden so unwirksam, sprich Erbschleicherei wird erschwert. Das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen. Aber ich glaube, das ist halt so ein Thema wie das leidige Thema PatientInnenverfügung. Man kümmert sich einfach nicht drum, sollte es aber wirklich mal anpacken. Ich verspreche euch, ich packe meinen erhobenen Zeigefinger jetzt dann auch wieder ein, damit ihr noch einen Vorgeschmack auf unsere nächste Folge kriegt. Darin sprechen wir nämlich im weitesten Sinne um den wahrscheinlich bekanntesten Terroranschlag der Weltgeschichte.
Wir sprechen über den 11. September 2001, aber nicht über den Terroranschlag an sich, sondern über einen jungen Mann, der zum 20. Jahrestag selbst einen Anschlag begehen wollte, aus radikal-islamistischem Fanatismus heraus. Wir erklären euch an diesem Beispiel, was eigentlich ein sogenannter Gefährder ist und wie die Justiz mit diesen Gefährdern umgeht.
Ich freue mich drauf und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann solltet ihr uns unbedingt in ARD Sounds abonnieren. Dann hört ihr uns nämlich immer 2 Wochen früher als auf allen anderen Plattformen. Und bis dahin freuen wir uns und sagen Tschüss.
Tschüss.
Gerichtssaal 237 mit Elke Spanner und Anna Rüther. Ein Podcast vom NDR. Mehr zum Fall dieser Folge gibt es auf ndr.de/237.